Gottes Wort aus 1. Johannes 16. Von seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Von seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Ihr Lieben, ich habe drei Teile. Meine Überschrift heißt: Was ist Gottes Gnade und was ist Gottes Gnade nicht? Mein erster Teil: Gottes Gnade ist das Allerteuerste. Mein zweiter Teil: Gottes Gnade ist das Allerschönste. Der dritte Teil: Gottes Gnade ist keine billige Gnade. Zunächst also: Gottes Gnade ist das Allerteuerste. Wir müssen uns das mal vorstellen. Sie kam damals aus der Angst einer erstarrten gesetzlichen Religion, so im Spätjudentum. Und dann haben sie plötzlich Jesus erlebt und da haben sie begriffen, wir haben in diesem Nazarener Gott erlebt. Und zwar völlig anders, als man ihnen das immer gesagt hatte. Völlig anders.
Damals, in diesem Zusammenhang, war das Gleichnis vom verlorenen Sohn eine Unverschämtheit. Das Gleichnis fängt nämlich so an.
Da waren bei Gruppen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben sich schwarz geärgert über dieses Gleichnis. Und auf der anderen Seite, du stehst da richtig, die Zöllner und Sünder. Und die haben in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn ihren Freispruch erlebt. Das muss man sich mal vorstellen. Gottes Gnade ist das Allerteuerste. Sie kamen also aus einer erstarrten gesetzlichen Religion und dann haben sie Gott erlebt. Völlig anders. Die haben da gestanden. Ich sehe so junge Männer, die stehen da und denken, immer wurde Gott uns so verkündigt, der haut euch in die Pfanne. Und jetzt erleben sie, der haut uns nicht in die Pfanne, der macht uns frei von dem, was uns in die Pfanne haut. Gott ist wie ein liebevoller Vater, der verlorene Söhne und Töchter. Und wenn die zu ihm kommen, dann freut er sich mit einer unbändigen Freude. Uns ist damals mal ein Kind weggelaufen, war 18 und dann war das Kind verschwunden. Monatelang. Dann stehst du da und denkst, was hast du falsch gemacht? Einmal kam eine Karte. Macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Und als das Kind dann wieder kam, also da haben wir wirklich ein Mastkalb geschlachtet, hätte ich fast gesagt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Also das Dings hier, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da haben wir so richtig mitgemacht. Ja, wir waren unendlich froh. Hätten wir damals gewusst, wie gut alles noch wird, hätten wir uns ja nicht so aufgeregt. Ne? Tja, also die Leute, die stehen da, die staunen und staunen. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Hier spricht sich ja nun das Wesen des Christseins aus. Empfangen, wir haben empfangen. Das ist das Wesen des Christseins. Gottes Wesen ist, dass er gibt. Wenn Gottes Wesen darin besteht, dass er gibt, dann besteht unser Wesen darin, dass wir empfangen. Und das heißt eigentlich Christsein, ein Leben lang lernen, wie man empfängt. Und wenn du empfängst, dann hast du was zu geben. Sehr klar, dann hast du was zu geben. In dem Maße, wie wir empfangen, in dem Maße können wir geben. Ihr Lieben, in allen Weltanschauungen und Religionen, ich weiß, da gibt es ganz tolle Menschen, ich habe die erlebt, aber in allen Weltanschauungen und Religionen, da geht es immer ums Leisten, um Verdienste, ohne dass man weiß, ob es wirklich reicht. Und darum dominiert da so unter der Decke die Angst. Immer die Angst, Heidenangst. Und im Evangelium kann man nur dankend empfangen, Gnade um Gnade. Wie aus einer vollen Quelle Wasser über Wasser fließt, so werden wir überströmt mit Gnade um Gnade. Von der Quelle leben und den Durstigen davon austeilen. Darum geht es ja eigentlich in der Nachfolge Jesu. Liebe Brüder und Schwestern, freut euch, dass Christsein ist, auch unter Leiden und Schmerzen von Anfang bis Ende. Staunen, staunen, danken, danken. Und warum ist Gottes Gnade das Allerteuerste? Ihr Lieben, hier ist jetzt niemand, der Gott und den Menschen gegenüber nicht schuldig wäre. Und das sind ja keine Lappalien. Gott ist ein heiliger Gott, so wird uns gesagt. Ein heiliger Gott. Er ist heilig und wir sind unheilig. Das heißt eigentlich, das passt in Ewigkeit nie zusammen. Wir sind nicht kompatibel, Gott und wir. Passt nie zusammen. Aber Gott kennt dich ja. Er hat dich ja geschaffen. Von Ewigkeit her. Hat er an dich gedacht, hat er dich gewollt. Das ist ihm nicht egal, was aus uns wird und was aus dir wird. Und dann hat er nur plötzlich, ich sage das mal ganz menschlich, ein Problem in seiner Ewigkeit. Wie kriege ich dich wieder heilig? Damit wir zusammenpassen, damit wir kompatibel werden. Und dann hat er seinen Sohn geschickt, der deine und meine Schuld auf sich nimmt. Und dadurch sind wir heilig. Also das dürft ihr nicht im moralischen Sinne verstehen. Im moralischen Sinne, also muss ich euch mal anschauen, dann weiß ich, so doll ist das auch nicht mit der Heiligkeit. Ne? Will ja keinen Namen nennen, Wolfgang. Nicht? Und so. Also wir beide haben einen guten Draht. Ne? Also das ist nicht moralisch gesehen, sondern das ist ewigkeitlich von Gott her gesehen. Ja? Heilig. Und deswegen schreibt ja auch meinetwegen der Paulus an eine Gemeinde in Korinth. Also wenn du den Korintherbrief kennst, dann weißt du, die Gemeinde in Korinth, das war ein richtiger Sauhaufen. Und dann schreibt er denen an die Heiligen in der Gemeinde zu Korinth. Genau, Mann. Paulus, weißt du nicht, was da los ist? Ja, sagt er, das weiß ich schon. Ich meine das ja nicht moralisch, sondern ich meine das geistlich. Das sind alles Sünder, aber die haben Jesus aufgenommen und darum sind sie heilig. Gott hat seine Hand draufgelegt und darum ist man heilig. Man ist nicht heilig, weil man das hingekriegt hat, sondern weil Gott seine Hand auf uns Sünder legt. Das ist der Punkt. Also niemand unter uns ist jetzt hier unschuldig, Gott und den Menschen gegenüber, um es biblisch zu sagen. In diesem Gottesdienst jetzt sitzen lauter Sünder. Keiner ist es wert, in den Himmel zu kommen. Lassen Sie mich ein bisschen konkret sagen. Hier sitzen jetzt Ehebrecher unter uns. Hier sitzen jetzt Rufmörder unter uns. Hier sitzen jetzt Neider und Hasser unter uns. Hier sitzen jetzt Diebe unter uns. Und wenn hier einer in den Himmel kommt, dann ist das lauter Gnade. Dann ist das lauter Gnade. Gott drängt seine Gnade niemanden auf. Gnade ist Angebot, ein Geschenk, das angenommen werden will. Das ist es. Gott tut alles möglich, aber eins kann er nicht tun. Er kann es dir nicht aufdrängen. Der überfährt dich nicht. Ihr Lieben, je länger wir leben, umso länger wird die Liste unserer Schuld. Da wird wirklich mal von einem Schuldbrief geredet. Im Neuen Testament. Und je länger wir leben, umso länger wird die Liste unserer Schuld. Es ist ja schön, wenn man lange leben darf. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, nicht? Ist doch schön, wenn man lange leben darf. Jedoch, je länger gelebt, umso länger wird der Schuldbrief. Nach dem Neuen Testament geht es nur um eines. Der Schuldbrief muss weg. Der Schuldbrief muss weg. Ich spreche im Bild. Auf dem Weg zum Kreuz hält Jesus deinen Schuldbrief in der Hand und meinen auch. Und dann, als sie ihn annageln, da zerfetzt der Schuldbrief deiner und meiner. Jesus bezahlt unser Sündenelend und das Sündenelend der ganzen Welt mit seinem Blut. So teuer ist Gnade. Versteht ihr nun, warum ich sage, seine Gnade ist das Allerteuerste. Das Allerteuerste. Ich war öfter in Afrika und ich habe in Afrika mal einen Aussätzigen gesehen. Du, der war so schrecklich entstellt, der hatte regelrecht sein Gesicht verloren. Er hat kein Gesicht mehr. Alles weggefressen vom Aussatz, sein Gesicht verloren. Und wisst ihr, damals, zur Zeit Jesu, da gab es viele Aussätzige. Und das ganze Volk war so gelehrt, wer aussätzig ist, der ist besonders schuldig und sündhaft, denn das ist ein Zeichen der Strafe Gottes. So wurden Aussätzige angesehen. Und dann war da mal eine große Menschenmenge und dann kreuzte ein Aussätziger aus. Das durfte der gar nicht. Der muss irgendwas von Jesus gehört haben. Und dann drängelt er sich da so durch und will zu Jesus. Alle gehen da so fast in panischer Angst auseinander. Und dann steht der Mann vor Jesus und fällt vor ihm nieder. Nach der Theologie der Pharisäer und Schriftgelehrten war jetzt genau klar, was passiert. Jesus bückt sich, nimmt einen dicken Stein und zerschmettert den auf dem Haupt dieses Aussätzigen. Und dann fragt aber Jesus: Was willst du, was ich tun soll? Herr, reinige mich. Und dann sagt er, das will ich tun. Und dann legt er seine Hand auf das zerstörte Antlitz und sagt, sei wieder rein. Und dann wird er rein. Er kriegt sein Gesicht wieder zurück. Und die Leute, die wissen gar nicht mehr, wie sie das verstehen sollen. Und dann wird später gesagt, das war nicht ein Wunder. Im Neuen Testament werden die Wunder Zeichen genannt. Zeichen. Das heißt, das sollte etwas zeigen, das sollte etwas sagen, das sollte sagen, auch die kaputtesten Typen, die werden durch die Gnade Gottes wieder heile gemacht. Von seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Solche Typen im Neuen Testament sagen das. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen verzerrt sich vor Ärger das Angesicht. Bis heute gibt es diesen Typ des Pharisäers, der alles nur moralisch versteht. Bis heute. Es gibt fromme Pharisäer. Es gibt gottlose Pharisäer. Pharisäer sind immer die Leute, die da sagen, den brauche ich nicht. Das sind Pharisäer. Ich brauche keine Vergebung der Sünden. Ich bin gut genug. Das ist so. Das ist so. Also das ist ein Zeichen gewesen, das etwas zeigen will. Wer mir vertraut, wer zu mir kommt, der wird von seiner Schuld befreit. Das wollte das zeigen. Ihr Lieben, ohne Jesus haben wir alle miteinander unser Gesicht verloren. Wir alle. Ich habe das so gesehen, hier gibt es viele schöne Gesichter. Jetzt würde ich euch am liebsten jeden Namen hier aufrufen. Ich soll ja auch nicht so ganz schlecht aussehen, haben sie früher gesagt. Das ändert sich ja mit der Zeit. Früher waren wir jung und schön, jetzt sind wir nur noch und. Ja, so ist das Leben. Also, ohne Jesus haben wir unser Gesicht verloren. Ohne Jesus heißt, das wären wir jetzt hier eine Versammlung von Aussätzigen. Aber durch Jesus sind wir plötzlich eine Versammlung begnadigter Sünder. Göttliche Kostbarkeiten, wunderschön, haben empfangen Gnade um Gnade. Und später schreibt Petrus mal, ihr wisst doch, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem alten Wandel, von all eurem eurem alten Leben nach väterlicher Weise, sondern durch das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringe Fehler oder Makel war, das Blut Jesu Christi. Ihr Lieben, der Schuldbrief ist weg, der ist zerrissen. Begreifst du das? Begreifst du das? Ich begreife das nicht. Ich begreife das nicht, aber ich bin hingerissen. Ich bin hingerissen. Ich bin hingerissen. Seine Gnade ist das Allerteuerste. Da ist sein Blut geflossen. So teuer ist Gnade. Mein zweiter Gedanke, Gottes Gnade ist das Allerschönste. In der Schrift steht sehr oft einmal sozusagen zwischen den Zeilen und manchmal auch als ganz klare Zeile, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Diese Schöpfung ist ein Akt der Liebe Gottes. Die Schöpfung ist Gestalt gewordene Gottesliebe. Ich lebe jetzt in Kärnten. Ich sage jetzt ein ganz ärgerliches Wort für die Wiener. Das schöne Kärnten ist Gestalt gewordene Gottesliebe. Ah. Ja, ja, also in Wien auch, obwohl es da auch ein paar hässliche Häuser gibt und so, aber damals mal so ganz und gar, Österreich ist Gestalt geworden, der Gottesliebe. Ja, du auch, du bist auch Gestalt geworden, der Gottesliebe. Denn du bist ja eine Schöpfung Gottes, normal, alles was Gott tut, tut er aus Liebe. Du bist Gestalt gewordene Gottesliebe. Das möchte ich am liebsten Amen sagen. Geht nach Hause und denkt mal den ganzen Tag nichts anderes. Ich bin Gestalt gewordene Gottesliebe. Du, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Das möchte ich dir so gerne ins Herz schreiben. Du bist wertvoller, als du glaubst. Du bist viel kostbarer, als du denkst. Gottes Liebe, die Gestalt angenommen hat, das bist du. Entdecke deinen Wert und verstehe doch, wie kostbar du bist. Ja, aber wie ist es dann mit unseren Verfehlungen? Das Wort Sünde heißt ja eigentlich Zielverfehlung. Das sind unsere Verfehlungen. Die trennen uns von Gott. Da, so sagt Paulus, da mangeln wir des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen. Wir sind getrennt von Gott. Der Mensch ist getrennt von Gott. Das heißt, dieser von Gott getrennte Mensch, der ist Gestalt gewordene Gottlosigkeit. Schaut ihr manchmal Zip 2. Da kannst du eine halbe Stunde Gestalt gewordene Gottlosigkeit erleben. Das ist da an schreckliche Nachrichten über uns kommt, was Menschen antun können, Gestalt gewordene Gottlosigkeit. Ihr Lieben, hier kann nur der Glaube Jesu helfen, dass sich das ändert. Ihr merkt vielleicht, wie hochpolitisch der Glaube an Jesus ist. Wenn sich das durchsetzt, dass Menschen zu Christus finden und dadurch die Liebe Gottes ausgegossen wird in ihre Herzen, dann verändert das auch diese Welt. Es geht nicht nur um die selige Ewigkeit, natürlich geht es ja in erster Linie, aber es geht auch um Veränderung im Diesseits, so hat es mal Helmut Gollwitzer gesagt. Veränderung im Diesseits, die Liebe Gottes wird ausgegossen in die Herzen derer, die Jesus aufnehmen. Die sind nicht perfekt, aber von denen geht doch Barmherzigkeit aus. Darum ist auch das Evangelium hochpolitisch. Lass dich auf die Gnade Gottes ein, lass dir vergeben und dann lerne es, dir auch selber zu vergeben. Ich erlebe immer wieder mal in der Seelsorge Leute, die kommen und sagen, da ist was gewesen, ich kann mir das nicht vergeben. Wenn Jesus dir vergibt, dann darfst du dir das auch vergeben. Vielleicht hast du deiner Seele in deiner Jugend oder später Wunden beigebracht, die immer noch offen sind, weil sie nicht vergeben sind. Bitte kümmere dich darum, dass du Vergebung hast, das ist so wichtig. Sei barmherzig mit deiner eigenen Seele. Gönne ihr die Vergebung der Sünden und dann darfst du dir auch vergeben. Die Gewissheit der Vergebung, ihr Lieben, es gibt ja nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres. Ich war 5 Jahre lang in der Berliner Stadtmission. Und dann hat mir auch so eine Abteilung da, das war schon eine dramatische Geschichte, das war die Mitternachtsmission. Und wir hatten eine Schwester, Ursula Bernhard hieß die, und die ging dann in die Kneipen und Bars Berlins. Und manchmal nahm sie mich mit, besonders in der Adventszeit. Ja, und dann sind wir da reingegangen, wo sie sitzen, die Mädchen, die sie verkaufen und die Männer, die sie kaufen. Und ich habe mich dann manchmal auf den Stuhl gestellt. Dann bin ich hingegangen zum Wirt in der Adventszeit. Herr Wirt, ganz laut, dass die Gäste das hören. Darf ich? Ich hatte eine Gitarre und konnte ein ganz bisschen so D-Dur und D-7. Mehr war nicht drin. Aber was macht man nicht so? Habe ich ganz laut gesprochen, damit die Gäste das hören. Herr Wirt, darf ich Ihren Gästen ein paar Weihnachtslieder singen? Ja, alle schrien ja und er dachte nein, also er wurde überstimmt. Und ich hatte immer 2 Dinge bei mir, die Gitarre und, kommt ihr nie drauf, die Zeitung. Die habe ich auf den Stuhl gelegt, damit er hinterher nicht meckern konnte. Die machen meinen Stuhl dreckig. Die Zeitung auf den Stuhl, mich raufgestellt und dann gesungen, so, nicht? Und Weihnachtslieder und habe ihnen dann gesagt, ihr Leute, ihr seid unendlich viel wert. Ihr kommt aus den Händen des lebendigen Gottes. Und dann war da Kalle, ich habe den dann später noch mit mehr kennengelernt. Kalle sagte, ich komme nicht von Gott, ich komme von Affen. Sagt Kalle, deine Familienangelegenheiten gehen dich nichts an. Du, das waren Kämpfe. Und dann diese Mädchen. Und die Tante Ulla, es gab da manche Mädchen, die waren so schlicht im Kopf, dass man denen das Evangelium kaum erklären konnte. Aber die Tante Ulla, das war eine Jüngerin Jesu. Und ich spürte, wie die Tante Ulla lieb hatten. Wenn Tante Ulla nur reinkam, dann liefen sie auf sie zu und sagten, Tante Ulla, gut, dass du da bist und so. Da hatte ich so das Gefühl, das wird Gott ihnen schon zur Gerechtigkeit anrechnen. Sie lieben die Jüngerin Jesu von Herzen. Und die hat oft gekämpft, die Tante Ulla. Und manches Mal dachte sie, jetzt würde sich eine bekehren und dann doch wieder nicht. Aber einmal habe ich so richtig miterlebt, da ist dann eine von diesen Prostituierten durch das Evangelium überwunden worden. Und dann hat sie Jesus angenommen. Und dann treffe ich sie bei Tante Ulla. Und dann sagt dieses Mädchen zu mir, Klaus, Jesus hat mir meine Reinheit wiedergegeben. Jesus hat mir meine Reinheit wiedergegeben. Ihr Lieben, Gottes Gnade ist zum Weinen schön. Jesus hat mir meine Reinheit wiedergegeben. Schöneres gibt es nicht. Und dann kam sie in die Beziehung mit dem lebendigen Gott und hat diese Beziehung gelebt. Das Wort Gott ist für Jesus ein Beziehungswort. Durch und durch. Und darum stellt er uns in die Beziehung zum Vater im Himmel. Und das stellt er an die allererste Stelle, diese Liebesbeziehung. Gott, der uns lieb hat, lieb haben. Darum geht es. Das ist die Beziehung, die nie aufgekündigt wird. Nie aufgekündigt wird. Gottes Gnade ist das Allerteuerste. Gottes Gnade ist das Allerschönste. Aber Gottes Gnade, mein dritter Teil, ist keine billige Gnade. Jesus sagt einmal, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Es gibt also auch ein Nicht-Hineinkommen. Ein Nicht-Hineinkommen. Wir werden uns wundern, was für heruntergekommene Menschen einmal in der Ewigkeit sein werden. Und wir werden uns wundern, welche edlen Gestalten im Sinne dieser Welt vielleicht einmal nicht in der Ewigkeit sein werden. Vielleicht ist ja jemand hier, der das Reich Gottes noch nie wirklich empfangen hat. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und dem möchte ich sagen, mit dir möchte der Schöpfer aller Dinge unbedingt eine Beziehung haben. Er hat auch mit dir längst seine Ewigkeitsgeschichte. Der kennt dich so genau. Jesus, der darüber Bescheid weiß, hat mal gesagt, der hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. So genau kennt er dich. Der hat schon lange mit dir seine Ewigkeitsgeschichte, damit du hineinkommst in die Ewigkeit. Und damit du dann in dieser Welt als Ewigkeitsmensch etwas ausstrahlst von der Liebe Gottes. Und damit diese Beziehung zustande kommt, hat Gott an dich eine herzliche Bitte. Eine herzliche Bitte. Gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Von diesem Herz wird da in der Heiligen Schrift nicht mit sentimental geredet. Von unserem Herzen wird in der Heiligen Schrift gesagt, das ist böse, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das will Gott? Ja, das will Gott. Dein belastetes Herz, das will Gott. Gib Gott deine größte Schande und dafür gibt er dir seinen größten Schatz. Martin Luther nannte das den herrlichen Tausch. Das ist ein Tausch. Ich gebe ihm meine größte Schande und er gibt mir seinen größten Schatz. Ihr Lieben, das ist atemberaubend. Ein neues Herz gibt er, das ist die Vergebung der Sünden. Wir alle können in diese Beziehung eintreten, indem wir Jesus aufnehmen. Ich habe mal irgendwo gehört, da wurde gesagt, das war sogar ein Theologe, ach, dieses Jesus aufnehmen, das ist alles so ein evangelikaler Quatsch und so. Und das waren Lutheraner. Viele Lutheraner, die haben schon mal den Namen Luther gehört, aber was er gesagt hat, wissen nicht so. Ich sage Ihnen jetzt mal, was Martin Luther gesagt hat. Dieser Martin Luther hat das ganze Alte Testament übersetzt. Der hat das ganze Neue Testament übersetzt. Das heißt, er kennt Wort für Wort der ganzen dicken Bibel. Er kennt Satz für Satz der ganzen dicken Bibel. Und einmal fasst er zusammen, was denn das Wichtigste ist, was uns betrifft, wenn wir es mit dem Worte Gottes und wenn wir es mit Gott zu tun haben. Jetzt hört zu. Kirchenpostille 1522. Da sagt Martin Luther, das Hauptstück, heute würden wir sagen, die Hauptsache, und der Grund des Evangeliums ist, dass du Christus aufnimmst. Dass du ihn aufnimmst. Das ist die Hauptsache. Der konnte mehr von der Bibel als ihr alle. Hat er jedes Wort gelesen und dann fasst er zusammen. Ha, die Hauptsache, dass du Christus aufnimmst und erkennst als eine Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen ist. Dass du Christus aufnimmst. Kirchenpostille 1522. Schau mal nach, Thomas. So, die ihn aber aufnahmen, heißt es dann, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Weil Gott die Liebe ist, die er für dich hat und auch für deine Nächsten, gibt er es uns nun auf den Weg. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer seinen Nächsten liebt, der tut ihm nicht nur gute Dinge, der weist diesen Nächsten dann auch hin auf den lebendigen Gott, damit der andere auch singen kann. Singen kann, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich lese jetzt zum Schluss ein paar Worte von Dietrich Bonhoeffer über die Gnade. Der sagt, es gibt auch billige Gnade. Unter den Christen kann das manchmal sich abgreifen. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Umkehr, ohne Bekehrung. Ist Taufe ohne Gemeindezucht. Ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Nachfolge. Ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Das ist ja keine billige Sache mit der Nachfolge. Da wirst du manchmal geprügelt. Was bin ich geprügelt worden? Billige Gnade. Unser Kampf geht heute um teure Gnade. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade ist sie, weil sie den Sünder rechtfertigt. Wir sind durch die Gnade nicht von der Nachfolge entbunden, sondern in die Nachfolge erst recht hineingestoßen. Das ist also auch ein Kampf. Paulus sagt einmal zum Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dann kann er auch sagen im Epheserbrief, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Das ist ein Kampf. Christsein ist nicht einfach so ein Larifari-Spaziergang. Nein, teure Gnade. Die Kirche, sagt Bonhoeffer, die nur um ihre Selbsterhaltung kämpft, als wäre sie ein Selbstzweck, die ist unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Teuer ist die Gnade, vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns dahingab. Teure Gnade. Anstrengende Nachfolge. Mein Thema war, was ist Gottes Gnade und was ist Gottes Gnade nicht? Mein erster Teil, Gottes Gnade ist das Allerteuerste. Dann Gottes Gnade ist das Allerschönste. Und dann Gottes Gnade, liebe Brüder und Schwestern, ist keine billige Gnade. Freut euch an der Gnade. Aber Gottes Geist helfe uns, dass wir sie nicht verfälschen, dass wir aus der teuren Gnade keine billige Gnade machen. Dazu ist sie zu teuer. Dazu ist Jesus zu wunderbar und dazu sind die Menschen zu wertvoll, dass wir sie mit einer billigen Gnade beglücken wollen, die ihnen ja nicht hilft. Wir haben empfangen von seiner Güte Gnade um Gnade. Amen.